Ladeweile, der EV-Charging-Podcast von ChargeX mit Tobias Wagner und Lukas Bobinger.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Ladeweile. Mein Name ist Lukas Bobinger und wie immer bin ich unterwegs mit Tobi. Hi Tobi.
Hi Lukas, grüß dich. Nach kurzer Zeit treffen wir uns ja schon wieder an der Ladesäule heute. Der letzte Podcast ist ja noch gar nicht so lange her, gell?
Nee, ist noch nicht verdaut. Jetzt haben wir wieder Schwung und den Schwung nehmen wir mit. Und ja, aber so richtig viel bewegen musste ich mich nicht, weil wir sind heute bei mir im heimigen Umkreis unterwegs, Tobi.
Ja, und ich sehe auch gerade, wir sind ja mit deinem ID3 mal wieder unterwegs. Warum eigentlich immer mit deinem, weiß ich eigentlich auch nicht, aber ist halt so. Und es scheint heute mal wieder die Sonne. Das ist ja auch ganz schön.
Das ist gell? Schön.
Und da macht
das
Autofahren am allermeisten Spaß, gell?
Ist es bei dir eigentlich so wie bei unserem vorherigen Gast, dass du nicht verrätst, was für ein Auto du fährst? Ist das so ein großes Geheimnis oder wieso sind wir eigentlich nie mit deinem Auto unterwegs?
Weil es bei weitem nicht so cool ist und nicht so eine schöne Zwei-Farblackierung hat wie deins.
Naja.
Aber die Experten können ja irgendwie die alten Episoden durchhören und dann finden sie diese langweilige Information auch.
Ich glaube auch, irgendwo haben wir es ausgeplappert. Tobi, sonst, was steht an?
Ja, wie gesagt, gerade war das Thema Sonnenstrom irgendwie ein gutes Stichwort. Da geht es mir immer ganz besonders gut, weil es gibt nichts Schöneres, als irgendwie mit Sonnenstrom Auto zu fahren. Hatten wir auch schon ein paar Episoden über das Thema. Die Sonne stellt keine Rechnung und das macht doch wirklich große Freude, geht die wahrscheinlich ähnlich. Aber ich habe mich immer mal gefragt, wie cool wäre es denn eigentlich auch, den Sonnenstrom wieder für andere Zwecke herzunehmen? Gell? Du wohnst jetzt auch in der Wohnung und wie toll wäre das eigentlich, tagsüber die Sonne da reinzuladen und nachts über wiederzuverwenden? Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
Ja, ich glaube, ist ein Stichwort Vehicle to Home, also vom Auto als großer Speicher und dann nachts irgendwie den Kühlschrank damit befeuern oder einen Fernseher. Ich glaube, da träumt jeder von, diese Unabhängigkeit, auch in Zeiten wie diesen wird das Thema unabhängig von anderen Energiesourcen stärker diskutiert denn je. Das habe ich letztens von einem Energieberater gehört, der hat so viele Termine wie noch nie in seinem Leben zuvor. Der kommt gar nicht mehr aus den Meetings raus, weil jetzt jeder wissen möchte, wie er unabhängig wird, wie er was umstellt. Mhm. Und ich weiß nur, dass bei dir zu Hause zumindest schon PV-Module auf dem Dach sind und du da auch schon eigentlich immer versuchst, manuell Sonnenstrom zu laden, oder?
Ja, und da war natürlich auch die Diskussion, baut man jetzt einen stationären Speicher in den Keller ein, lohnt sich das Ganze oder ist es mehr so ein ideeller Aspekt? Tatsächlich haben wir uns dann dazu entschieden, quasi keinen Speicher einzubauen, weil man einfach positiv in die Zukunft blickt und vielleicht wird ja auch mal in ein paar Jahren das Auto quasi der Speicher werden. Und deswegen auch bei Volkswagen, es ist ja ein ganz großes Thema, die werben ja sehr aktiv damit, dass sie da eine gewisse Zukunft darin sehen. Aber ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, man hört viele Informationen, aber so richtig tief hat man sich noch nicht damit auseinandergesetzt. Und genau das wollen wir heute machen.
Das klingt nach einem Plan. Ich glaube, in diese Nebelsuppe ein bisschen Licht reinzubringen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dazu haben wir uns natürlich auch wieder einen Gast ausgesucht, aber da fahren wir jetzt mal zu einer ganz speziellen Ladestation. Die ist noch relativ neu, ist bei mir im heimischen Umkreis. Aber mit meinem ID3 komme ich da nicht wirklich weit, um ehrlich zu sein.
Deswegen noch nicht.
Sehe ich sie immer nur.
Vielleicht noch in ein paar Jahren darfst du das laden, gell?
Das kann sein. Wir fahren zum Tesla Supercharger, niegelnagelneu am Bauernmarkt in Dasing und treffen dort auf Sebastian Kara von The Mobility House. Servus Sebastian.
Servus Lukas. Servus Tobi.
Hi Sebastian, grüß dich. Servus. Wie geht's?
Gut, danke. Wie du es ja schon gesagt hast, schönes Wetter, perfekter Tag, auch perfekt, um einen kleinen Ladestopp zu machen und freue mich drauf.
Ja, es gibt schlimmere Ecken als der Bauernmarkt hinten in Dasing. Ich habe hier gute sowie schlechte Erinnerungen an diesen kleinen Ort hier. Kreisliga-Fußball ist in Dasing, wird groß geschrieben, deswegen nicht weit weg ist hier das Grün. Aber schön, dass wir dich heute hier treffen und ich habe es im Intro auch kurz schon gesagt, du arbeitest bei der Mobility House, einem Experten im Bereich E-Mobilität, Wallboxen und so weiter. Und deswegen würde mich erstmal interessieren, was machst du denn genau bei der Mobility House?
Ja, absolut. Mobility House, Experte im Laden, rund ums Laden. Was mache ich dort? Ich betreue vor allem unsere großen Kunden, Key Accounts, wie wir es nennen. Was kann man sich da so drunter vorstellen? Was fällt da so rein? Da fallen sowohl größere Flotten rein, alles, was elektrisch fährt. Und da gibt es, wie ihr sicherlich wisst, heute schon eine ganze Menge. Seien es Sozialdienste, die in der Stadt rumflitzen oder Last-Mile-Logistik oder auch Firmen, Dienstwagenflotten die elektrisch fahren. All das fällt in meinen Aufgabenbereich. Dazu eben auch noch Immobilien, ganz interessant. Ihr kennt ja alle die KfW-Förderung, die da in der letzten Zeit sehr aktiv war für die private Wallbox zu Hause. Damit beschäftige auch ich mich viel, weil es gerade in größeren Immobilien, Mehrfamilienhäuser, da ja sehr ähnlich auch ist zu Flotten. Viele Fahrzeuge auf kleinem Raum mit vielleicht begrenzter Leistung intelligent zu laden, ihr habt es schon angesprochen. Das sind so die Themen, die mir und meinen Kolleginnen und Kollegen da täglich begegnen.
Jetzt ist ja der Mobility-Haus schon ein Begriff in der Branche. Also da kommt man gar nicht drum herum, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich hatte auch die Ehre, dort auch mal ein paar Jahre arbeiten zu dürfen tatsächlich. Also Sebastian, wir kennen uns auch von damals noch so ein bisschen. Magst du noch mal ein bisschen ausholen? Wie lange gibt es Mobility-Haus schon? Wie groß seid ihr mittlerweile? Da ist ja doch auch einiges passiert in letzter Zeit.
Sehr gerne. Ja, da ist sehr viel passiert. absolut. Ich versuche mich mal an einige der Dinge noch zu erinnern. Es ist ja so schnell und passiert so viel, dass man schon leicht den Überblick verlieren kann. Mobility House gibt es seit 2009. Ich sage immer deutlich länger, als es eigentlich so die klassischen E-Fahrzeuge gibt. Da waren das, ich sag mal, einige Verrückte, die vielleicht ein E-Auto hatten, die gesagt haben, hey, das ist irgendwie was. Aber wir waren, glaube ich, ganz weit vom Mainstream entfernt. Damals aber schon die Idee und auch die Gründungsgeschichte sozusagen, Batterien, die ja viel stehen, ein Fahrzeug steht ja viel am Tag, auch zu nutzen über das Fahren hinaus, um sie intelligent ins Stromnetz, ihr habt es angesprochen, tagsüber PV-Laden ist so der klassische, leicht vorzustellende Use Case, tagsüber das Auto voll machen und vielleicht abends damit Fernseh schauen oder Vehicle to Coffee hatten wir mal eine Zeit lang propagiert. Genau, gibt es ja viele schöne Anwendungsbeispiele. Das war schon immer die Vision, so wollte man auch direkt durchstarten 2009, kommen wir sicherlich im Laufe unseres Gesprächs noch ein bisschen drauf, was es dann da doch noch vorher zu an Herausforderungen zu lösen gilt und immer noch galt und immer noch gilt. Heute sind wir inzwischen über 250 Kolleginnen und Kollegen, also doch eine ganze Menge, Tobi, deutlich mehr als du es kennst sozusagen von dem Mobility House. Wir wachsen sehr stark, sind auch in den USA mehr und mehr vertreten, da tut sich ja gerade viel, haben ein kleines Büro in Zürich und eben auch ein Büro in München, nicht so weit weg von Dasing. Genau.
Perfekt. Und jetzt vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück zu dir. Also wie bist du denn zu dem Thema Elektromobilität gekommen? Und die wichtigste Frage, fährst du denn heute schon elektrisch? Ja, weil die ergibt sich eigentlich, wo wir gerade sind. Ja.
Genau, also vielleicht, wie bin ich zur E-Mobilität gekommen? Ganz lustige Geschichte. Ich bin, wie du weißt, Schwabe aus der Nähe von Stuttgart, Sindelfingen bekannt, großes Daimlerwerk, Entwicklung, viele Freunde, Freundinnen und auch Familie bei Daimler. Heißt irgendwie so ein bisschen Automobil im Blut auch. Habe in München studiert an der Technischen Uni und auch meine Freundin, heutige Frau, kam dann nach München und hat sich ein üblicher Weg, wenn man nach München kommt, irgendwie, wo könnte man dann während des Studiums ein bisschen nebenher arbeiten, zu BMW gegangen und war relativ am Anfang in dem Project I, also die ersten elektrischen Fahrzeuge. Und hat da viel erzählt und dieser nachhaltige Ansatz, Elektromobilität, der i3 war ja damals und ist ja eigentlich immer noch auch wirklich was Neues, was ein bisschen anders auch von der Form, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle angeeckt. Aber das hat mich begeistert und so habe ich gedacht, Elektromobilität, irgendwie was Cooles, scheint irgendwie eine coole Sache, konnte mir gut vorstellen, dass daraus mal noch was Großes wird. Und habe mich dann während der Uni schon damit beschäftigt, auch mit intelligentem Laden, habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, wie kann ich denn vielleicht zu Zeiten laden, wo gerade viel erneuerbarer Strom im Netz ist, vielleicht auch ein bisschen Geld dabei sparen und auch noch was Gutes tun. Und bin so auch auf Mobility House gekommen, während des Studiums also schon. Und muss ehrlich sagen, das Thema und auch die Firma hat mich nicht mehr losgelassen. Und so bin ich dann doch, auch wenn es jetzt doch schon ein paar Jahre her ist, auch das Studium immer noch dabei, mit großem Spaß an dem Thema, an der Sache. Und ja, freue mich natürlich, dass das, was wir jetzt die letzten Jahre sehen oder Monate, an der Entwicklung da gerade so stattfindet. Ich selber fahre natürlich elektrisch, deswegen stehen wir hier auch zusammen und lade Gefahren mit meinem Modell 3. Tesla und muss dazu aber sagen, ich glaube, also für die Langstrecke sehr angenehm, macht total Spaß, auch laden super einfach, komfortabel, überall möglich, hatte ich noch nie Probleme. Wobei man dazu sagen muss, jetzt in München selber bin ich nicht ganz so viel unterwegs, nütze ich lieber die öffentlichen oder auch mal einen kleinen Elektroroller habe ich noch. auch elektrisch, aber alles ein bisschen kleiner.
Jetzt ist es ja, du hast es gerade angesprochen, mit dem Tesla sehr komfortabel auch zu laden, aber seit dem Project I ist ja viel Zeit vergangen und viele Ladevorgänge auch außerhalb des Ladenetzwerks von Tesla. Was war denn so mit, wenn du dich zurückerinnerst, die schlimmste Ladeerfahrung, die dir mal so untergekommen ist?
Die ist noch nicht mal so lang her, muss man dazu sagen, auch wenn da viel passiert ist. Ich fahre oft Richtung Stuttgart von München und umgekehrt. Und ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber es gibt ja da den ein oder anderen größeren Ladepark, wo wir abends schnell mal laden wollten. Und meine Frau musste auch noch kurz wohin, wo man so nach einer längeren Fahrt vielleicht auch mal kurz hin muss. Ja, das war dann nicht so einfach. Ein Riesengebäude mit Shoppingmöglichkeit, Getränken, was weiß ich, war aber alles es war 8:30 oder so, schon alles zu, Toilette nicht zu benutzen. Die App, die ich gebraucht hätte, habe ich auch nicht geschafft, runterzuladen. So bin ich dann im wahrsten Sinne unverrichteter Dinge doch wieder an eine Tesla-Ladestation gefahren. Das war, aber auch das muss man ehrlicherweise sagen, das eigentlich einzige wirklich unbefriedigende Ladeerlebnis, das ich so hatte. In der Regel klappt das eigentlich sehr gut, aber das war dann so halb gut.
Jetzt hast du echt ein ganz gutes Bild, da du das Thema ja schon mehrere Jahre jetzt beobachtest und vielleicht nochmal so eine ganz allgemeine Meinung, die du jetzt so hast. Was hat sich denn so die letzten Jahre eigentlich verändert? Also welche positiven Entwicklungen siehst du? Aber in welchen Bereichen der Ladeinfrastruktur, sei es privat oder sei es öffentlich, haben wir denn alle noch Nachholbedarf? Oder wo siehst du auch das größte Potenzial?
Ja, super Frage. Also ich glaube, getan hat sich sehr viel im Sinne von ich zumindest, vielleicht geht es den Zuhörerinnen und Zuhörern ähnlich oder auch euch, erlebe schon, dass auch im Bekannten, Verwandten, Familienumfeld inzwischen doch jeder zumindest mal drüber nachdenkt, ob das nächste Auto nicht ein elektrisches wird, sei es ein Plug-in oder voll elektrisch. Diese totale Verteufelung, sage ich jetzt mal, ich glaube, die findet so seltener statt. Im Gegenteil, viele finden es cool, gerade wenn man dann mit Leuten spricht, die es dann auch mal wirklich ausprobiert haben, erfährt man schon sehr viel Positives. Das hat sich in der letzten Zeit doch sehr gewandelt, finde ich. Und du fragtest ja, wo in Richtung Laden jetzt gedacht, was fehlt uns da vielleicht noch oder wo sehe ich Nachholbedarf? Also ich muss sagen, im öffentlichen Bereich, jetzt zumindest auch ein bisschen natürlich mit der Tesla-Brille da drauf, muss ich sagen, ich plane keine Fahrten, ich fahre einfach drauf los, das funktioniert super. Auch die anderen legen da ja mit sehr viel Engagement und Geld und Zeit und Muße nach und versuchen, da wirklich hoch zu skalieren. Da sehe ich, wird viel getan mit Förderungen, mit Ausschreibungen und so weiter. Wo ich glaube, wo wir schon noch Bedarf haben, ist im semi-öffentlichen oder eben auch im ganz privaten. Also die meisten Ladevorgänge, ihr wisst es sicherlich, finden eben zu Hause oder beim Arbeitgeber statt. Und die Diskussion kommt mir heute noch ein bisschen zu kurz. Das heißt nicht, dass niemand was tut. Im Gegenteil, ganz viele Unternehmen, ganz viele Privatpersonen tun da was, investieren da auch wirklich Geld und Zeit und wollen das voranbringen. Aber ich glaube, da könnte man das ganze Verfahren vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch etwas beschleunigen. Und auch sowas hilft natürlich immer, wenn mehr darüber diskutiert werden würde. Ich finde, gerade in der öffentlichen Diskussion findet sehr viel über das öffentliche Laden statt, was sicherlich auch ganz, ganz wichtig ist, aber eben nicht nur und nicht in der, oder das eine tun heißt ja nicht das andere lassen. Ich glaube, da ist irgendwie ein Ungleichgewicht, ist meine Wahrnehmung.
Du arbeitest ja durch deine Position ja eigentlich genau da jetzt an erster Front, was du beschrieben hast, dieses semi-öffentliche und private Laden bei Wohnungseigentümer, also Wohnimmobilien oder im Unternehmensumfeld. Wie sieht denn da so eine klassische Anfrage, gerade vielleicht mal jetzt Unternehmen genommen, was sind denn Themen, die bei dir auf dem Tisch landen oder wie begleitest du einen Kunden durch diesen Dschungel E-Mobilität?
Gute Frage. Ja, das ist sehr unterschiedlich, erstmal muss man sagen. Also die Anfragen, die kommen können von ganz am Anfang, ich mache mir darüber Gedanken, wir möchten mehr elektrische Fahrzeuge in unserer Flotte, wie fangen wir denn an? Viel Bedarf auch in Beratung Richtung Flottenmanager. Was kann ich denn, was ist denn wichtig, wenn ich auf Elektrofahrzeuge umstelle? Also auch viel fahrzeugseitig Informationen gewünscht. Bisschen zu, ich kriege auch Pläne zugeschickt. Da ist alles schon komplett durchdacht und auch wirklich gut durchdacht und überlegt. Und letztendlich geht es nur noch um die Umsetzung. Da sieht man einfach, wie neu der Markt ist, wie groß die Bandbreite der Anfragen ist. Letztendlich kann man es aber immer darauf runterdampfen, dass es darum geht, ja, wie viele Ladestationen brauche ich denn? Kann ich die einfach aufbauen? Brauche ich vielleicht einen größeren Netzanschluss? Brandschutz ist oft ein Thema. Ist das Ganze viel gefährlicher, wo ja die Statistiken auch immer mal von Versicherern und so anschaut, das Ganze eben nicht der Fall ist, aber das ist so ein übliches Thema, das oft kommt. Lademanagement, natürlich da, wo Mobility House auch wirklich Experten wir drin sind und selber Software entwickeln zum intelligenten Laden, wird auch mehr und mehr ein Thema. Das hat sich auch stark verändert im letzten Jahr. Das musste man früher immer noch erklären, dass man sowas braucht, dass das Sinn macht, dass das wichtig ist. Heute ist es meistens schon in der Anfrage mit inkludiert. Genau, also da tut sich schon einiges, aber natürlich was Neues für alle und deswegen großer Informationsbedarf, aber auch großes Interesse und genau, uns freut es. Jede Ladestation zählt, sage ich immer.
Ja, du hast es schön zusammengefasst. Es gibt ja wirklich schon viele Lösungen. Ihr habt ja auch viele davon entwickelt am Markt. Und mein Lieblingszitat ist eigentlich immer so, die Zukunft ist schon längst erfunden. Sie ist nur nicht gleichmäßig verteilt auf der Welt. Denkst du, es ist noch eine technische Challenge, die wir lösen müssen, um in jedem Wohngebäude, in jeder Gewerbeimmobilie Ladepunkte aufzubauen? Oder ist es eher so die kommunikative Herausforderung, den Leuten wirklich diese Lösung, die wir schon längst haben, irgendwie schmackhaft zu machen, dass sie es dann am Schluss auch kaufen? Wie denkst denn du so auf die Technik der nächsten 5 bis 10 Jahre?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich wie den meisten tue mich natürlich schwer, in die Glaskugel zu schauen. Deswegen sagen wir immer, wichtig ist, glaube ich, eine skalierbare und eine offene Lösung, also auch mit den gängigen Standards zu arbeiten, so dass ich in der Lage bin, wenn sich was tut in der Entwicklung, dem auch nachzugehen, auch mit meiner Lösung. Aber ich glaube, es ist schon auch so, das Zitat gefällt mir gut, Tobi, deswegen, wir haben schon ganz viele Lösungen, die auch super funktionieren. Wir haben große Immobilien mit richtig vielen Ladestationen, große Firmen mit ganz, ganz vielen Ladeparks. Die österreichische Post ist ein Kunde von uns, nutzt überall Elektrofahrzeuge bis, ich glaube, 2025 sogar. Die wollen noch schneller umstellen als ursprünglich geplant. Also es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten, heute schon elektrisch zu fahren, auch intelligent zu laden und es auch umzusetzen. Die Frage ist, möchte ich mich auf die Lösung fokussieren und möchte ich da was tun, möchte ich was verändern oder möchte ich mich auf die wenigen Dinge fokussieren, die vielleicht noch nicht gehen, um auch nicht anfangen zu müssen? Die Frage stelle ich mir oft. Gerade in Deutschland sind wir Experten, in sozusagen alles bis zum letzten Detail zu planen, zu durchdenken, perfektioniert zu haben, bevor wir überhaupt mal loslegen. Ich glaube, das ist nicht nötig. Irgendwann muss ich anfangen. Wir bringen immer das Beispiel. Die erste Fahrt mit einem Verbrennungsmotor war ja Bertha Benz von, ich glaube, Mannheim nach Stuttgart oder so irgendwie die Strecke. Nagel mich nicht fest. Das Spannende, worauf ich hinaus will, ist, wo hat sie denn getankt? Naja, es gab keine Tankstelle, sondern sie hat bei Apotheken gehalten. Jetzt hätte man natürlich auch damals sagen können, ja, haben auch einige getan, wird sich nie durchsetzen, weil wir haben ja gar keine Tankstellen. Ja, die Frage ist, naja, kann ich Tankstellen vielleicht auch bauen, wenn das an sich eine sinnvolle Sache ist? Und siehe da, das haben wir auch getan. Man hat sicherlich auch nicht mit der DKV oder anderen Lade, was auch immer für Karten begonnen, sondern kleiner gestartet. So sollten wir es auch heute tun, meiner Meinung nach, um die Veränderung möglich zu machen. Finde ich ganz, ganz wichtig.
Ihr startet ja, also klar, ihr habt auch klein angefangen, aber ihr habt ja jetzt dann doch schon einiges am Markt und das Thema intelligentes Laden hast du jetzt mehrfach genannt. Was darf ich denn darunter, zumindest Stand heute, verstehen, was ich bei euch unter oder mit intelligentem Laden bekomme?
Gute Frage. Das ist, man hört ja auch auf die smarte Wallbox. Ich brauche eine smarte Wallbox, hört man oft, oder eine smarte Ladestation. Genau die richtige Frage, was ist denn eine smarte Ladestation? Ich glaube, so einen allgemeingültigen Term gibt es gar nicht, würde ich sagen. Ich glaube, wenn du 10 Leute fragst, werden dir 10 Leute wahrscheinlich sagen, was das ist. Aus meiner Perspektive, intelligentes Laden heißt erstmal, es ist Kommunikation möglich. Ich kann sehen, was da passiert. Ich kann vielleicht auch eingreifen. Das wäre dann schon über die Überwachung hinaus hin zum gesteuerten Laden. Aber wichtig ist doch mal, dass ich sehe, lädt mein Fahrzeug. Manche sehen das auch an der App vom Fahrzeug natürlich, aber ich will doch auch von Ladestationssicht sehen, was da los ist. Hatte ich vielleicht einen Fehler? Ist ja wichtig für mich, wenn ich demnächst wieder losfahren möchte. Dann geht es natürlich weiter, kann ich sagen, okay, ich möchte die vielleicht auch, möchte Kosten reduzieren, ich möchte vielleicht PV-Strom integrieren, dann muss ich natürlich die Ladestation ansteuern und zu gewissen Zeiten das Laden ermöglichen. Der nächste Schritt wäre dann sozusagen, wäre dann letztendlich Kosten sparen, intelligent laden, um Kosten zu reduzieren. Der nächste Schritt wäre dann natürlich, ich kann auch sagen, okay, jetzt habe ich bei mir alles optimiert, jetzt möchte ich vielleicht Richtung Gemeinschaft, Richtung Netz optimieren. Vielleicht ist das, wenn ich gerade nicht lade, als einfachstes Beispiel für die Gemeinschaft, für das Stromnetz gerade von Vorteil oder spart sogar jemandem Geld, dann kann ich vielleicht sozusagen auch Geld verdienen mit meinem E-Auto. Das wäre dann die nächste Stufe. All das gibt es natürlich mit ganz vielen Schattierungen und alles dazwischen ist für mich intelligentes Laden. Ich glaube, wichtig ist, das Fahrzeug eben nicht einfach nur hinzustellen, in die, ich sage jetzt mal, dumme Steckdose zu stecken und dann wird es mit voller Leistung geladen, solange bis es voll ist, sondern dafür zu sorgen, dass eben diese vielen, vielen Fahrzeuge, die kommen werden, intelligent ins Netz kommen und integriert werden und einen Mehrwert stiften können. Den haben sie nämlich definitiv. Also die Speicherkapazität, die da vorhanden sein wird und langsam auch schon ist, die ist gewaltig. Ich weiß nicht,
genau, um natürlich so weit zu kommen, dass man alle Autos mal ein Stromnetz hat, muss natürlich die Vorteile für die Nutzer irgendwie klar werden. Du hast ja schon diese verschiedenen Stufen gerade aufgemalt. Ich glaube, gesteuertes Laden ist in vielen Fällen einfach notwendig, dass man überhaupt laden kann. Gell? Also das ist dann einfach der Vorteil schon per se in der Ladestation selber, dass die installiert werden darf. PV-Strom ist weit auch nachvollziehbar. Man kann einfach seine Stromkosten senken. Aber spannend ist natürlich, dieses Richtung Netz zu optimieren. Es gibt ja schon die ersten intelligenten Stromverträge, wo man quasi ein Auto damit kombinieren kann. Aber aus meiner Sicht der Dinge ist man dann noch sehr, sehr am Anfang. Also wir sind weit weg von diesem Smart Grid, dass sich quasi alle Stationen quasi an Stromnetz so ein bisschen anpassen. Wie ist denn da so dein Bild, wo wir da gerade stehen und was da noch getan werden muss, dass quasi das eine bessere Durchdringung auch in der Gesellschaft hat?
Absolut. Ja, also ich, genau, die Stufen vielleicht nochmal, um das aufzudröseln. Wie du sagst, die erste Stufe, ich meine, die meisten, die ein Fahrzeug haben, haben dieses Fahrzeug, weil sie das benutzen wollen, weil sie irgendwo hinfahren wollen. Das ist natürlich immer mein erster, aus Nutzersicht, mein erster Bedarf. Ich möchte mein Fahrzeug laden können, damit ich dann meinen Mobilitätsbedarf decken kann. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, sonst macht alles Weitere keinen Sinn. Danach ist es natürlich schön, wenn ich das möglichst günstig kann und im Idealfall kann ich dann auch noch Geld damit verdienen. Das sind eben diese drei Stufen, wie wir es sagen. Wo wir da stehen heute, ich glaube, wir können heute schon viel machen mit gesteuertem Laden, also einfach mich zu optimieren, eben PV-Strom. In so Mehrfamilienhäusern gibt es oft das Thema des Paragraphen 14a, dass ich also zu gewissen Zeiten erlaube, vom Netzbetreiber her, dass ich nicht mit voller Leistung lade. Das gibt es gewisse Zeiten, die er mir mitteilt. Vielleicht teilt er mir auch mit, wie stark er das Laden reduzieren wird. Dafür bekomme ich im Gegenzug, wenn mein Energieversorger das mitmacht, da merkt ihr schon, das ist alles immer an Bedingungen geknüpft. Das macht es heute noch kompliziert. Aber es gibt die Option, dass ich dann einen vergünstigten Energietarif bekomme. Da habe ich noch nichts Richtung, natürlich habe ich indirekt Richtung Netz optimiert, weil ich kriege natürlich dann ein Signal, wenn das Netz gerade besonders belastet ist. Aber erstmal für mich ist es einfach laden oder halt eben etwas weniger schnell laden zur aktuellen Zeit. Da tut sich schon ein bisschen was, aber es ist eben noch nicht so leicht, wie ich zumindest es mir wünschen würde. Diese ganzen Tarife, die dann sozusagen anhand des Strompreises, also jede Viertelstunde gibt es ja einen Strompreis an der Börse, der ist mal höher und mal günstiger. Wann ist er hoch? Dann, wenn viel Erneuerbare, wann ist er niedrig? Ist immer dann in der Regel, wenn entweder viel Erneuerbare im Netz sind, weil die einfach günstig sind, oder weil halt die Nachfrage gerade so massiv sinkt, dass ich Strom im Überschuss habe. Kann sogar mal ins Negative gehen. Also es gibt Zeiten, da kriege ich quasi Geld dafür, wenn ich Strom abnehme. Das ist natürlich der Traum eines jeden E-Autofahrers. Gerade wenn man so im Vergleich mal an die Tankstellen heute schielt. Ist es schon massenweise verfügbar und gibt es da schon gute Konzepte? Ja, ich glaube, gute Konzepte gibt es, gute erste Ideen. Ist es schon einfach und massentauglich verfügbar? Mein Eindruck ist nein. Es gibt jetzt erste Tarife für Kleinstverbraucher, also für Privatleute. Der eine arbeitet mit einem Bonus, dass ich sozusagen, wenn ich oft smart lade, kriege ich einen kleinen fixen Bonus auf meinen Stromtarif. Der andere sagt, ich lasse dich partizipieren an den Energiepreisen an der Börse. Wenn ich in Richtung große Flotten denke, für wirklich die ja auch teilweise ihren Strom auch dann, wenn sie richtig groß sind und Produktion haben und Ähnliches, selber schon heute beschaffen an der Börse. Aber da gibt es noch wenig Ansätze. Ich glaube, da ist noch Potenzial. Dazu bedarf es sicherlich auch noch der ein oder anderen Regulatorik an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, das wird sich sozusagen am besten geben durch eben Anreize, durch günstigere Preise, zu den Zeiten, die es ja schon gibt, wenn ich es schaffe, die sinnvoll an Nutzer weiterzugeben, dann hat immer ein Großteil der aktuell Ladenden ein Interesse, wenn denn möglich, das zu verschieben und dann zu laden, wenn es in Summe schlau ist. Und man sieht ja immer noch oft, nochmal die Strecke München-Stuttgart, viele Windräder auf dem Weg. Und wenn ich gerade zum Beispiel sonntags fahre, sehe ich ganz viele, die immer mal wieder aus dem Wind gedreht sind und gerade keinen Strom produzieren, wo man sicherlich ganz viel machen könnte, wenn man da noch das weiterreichen müsste. Aber ich glaube, da gibt es noch die ein oder andere Idee, die man da noch ausleben kann, die man noch machen kann, um das zu verbessern. Aber sicherlich the way to go. Vielleicht, wenn ich das auch noch sagen darf, auch ganz interessant für Firmen, das hatte ich jetzt noch gar nicht angesprochen, wenn man an die Ziele der Bundesregierung jetzt denkt, wir möchten ja noch viel mehr PV aufbauen. Naja, wann ist denn die große Produktion von PV-Strom? Das ist natürlich mittags. Wenn die Sonne richtig scheint, dann knallt mir da eine richtige Spitze ins Netz. Da könnte ich natürlich super, wenn ich am Arbeitsplatz die Möglichkeit habe, mein Auto einzustecken, könnte ich super profitieren von günstigstem Strom. Wir müssten nichts abstellen oder irgendwie sinnlos verbrauchen, sondern ich könnte das Auto laden und kann dann wieder mit Sonnenenergie von meinem Arbeitgeber als Beispiel jetzt einfach nach Hause fahren. Homeoffice geht das natürlich genauso gut zu Hause, ist ja auch mehr und mehr ein Thema.
Nee, ist auch wirklich schön, weil theoretisch durch die großen Akkus kann man auch ein paar Tage ohne Solarstrom quasi auch überleben. Man ist ja heutzutage nicht mehr auf jeden Tag Laden angewiesen, wie es vor ein paar Jahren eben noch war, wo man irgendwie 100 Kilometer Reichweite hatte. Das ist ja zum Glück so ein bisschen Vergangenheit. Aber was mich noch so interessieren würde, wäre so deine Meinung zum Thema User Experience. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass der Netzbetreiber auch mal die Ladestation abschalten kann. Und wenn man das so hört, würde man erstmal denken, das ist ein Einschnitt in mein Mobilitätsbedürfnis, was du ja schön angemalt hast oder angestrichen hast. Denkst du, diese Akzeptanz wird eher sein, dass man generell mit diesem System leben wird und genau weiß, in der Nacht oder tagsüber kann mal abgeschalten werden? Oder dass es auf so einer Mikroebene passiert, dass man quasi Anfragen bekommt, die man in der App irgendwie akzeptieren muss, um dann quasi immer so im Driver-Seat zu sein, dass man immer weiß, okay, ich weiß genau, was in mein Auto reinfließt, damit ich immer auch weiß, welche Reichweite ich habe. Wie denkst denn du, schaut da die Zukunft aus?
Ja, vielleicht erstmal noch zu dem ersten Punkt, den du aufgebracht hast, den ich genauso unterstütze. Ich muss nicht mehr jeden Tag laden. Es reicht auch mal, je nach meinem Fahrprofil, aber manchmal reicht auch einmal die Woche oder sogar weniger. Das ist ganz interessant. Vielleicht auch nochmal zu den Größenordnungen, finde ich auch immer interessant zum Einordnen von so einer Batterie. Man sagt im Schnitt, so eine durchschnittliche Autobatterie, irgendwie 55, 60 Kilowattstunden, bei manchen ein bisschen kleiner, manche ein bisschen größer. Damit kann ich so ein 2-3-Personen-Haushalt eine Woche mit Strom versorgen. Also auch mal, um diese Dimension der Batterien da zu bringen und auch diesen Mehrwert, die Flexibilität, die so ein Elektrofahrzeug in ein Energiesystem bringen kann. Und jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, die gehören nämlich zusammen. Wann bin ich bereit, sowas zu tun? Wann bin ich bereit, meine Batterie zur Verfügung zu stellen? Das bin ich dann, wenn trotzdem mein Mobilitätsbedürfnis natürlich gedeckt ist. Also ich mache das vielleicht nicht, wenn ich am Samstag zu meinem Familientreffen nicht fahren kann, weil halt dann mein Auto gerade leer ist. Dann bin ich vielleicht so semi-überzeugt, das zu tun, wenn ich jeden zweiten Samstag Ärger kriege, warum ich schon wieder nicht zum Familientreffen komme.
Das werden aber manche Nutzer absichtlich
machen. Absolut, das mag ich eben. Da hast du natürlich recht. Da muss ich nochmal über das Gesamtkonzept weiter nachdenken. Genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auch ich möchte natürlich nicht, dass das in Anführungszeichen, das hört mir viel kaputt geht. Also viele haben ja Angst, das bedeutet ja mehr Zyklen für meine Batterie vielleicht unter Umständen. Ist dann meine Batterie in 2 Jahren kaputt? Aber es gibt ganz viele Studien, ganz aktuell wieder von der TU München auch, das ist nicht der Fall. Die Batterien können viel mehr, als man denkt, und die können wahnsinnig viele Zyklen auch ab. Und diese Zyklen, von denen wir da sprechen, die sind nicht so groß. So, um jetzt auf die User Experience zu kommen, wie kann ich sozusagen diese 2 Learnings in das bringen? Ich glaube, der Mobilitätsbedarf sollte immer Vorrang haben, sonst habe ich einfach keine Lust mitzumachen. Und ich sollte incentiviert sein. Und dieser Incentive, natürlich habe ich eine kleine Abnutzung der Batterie, die ist aber viel weniger gravierend, wie die meisten denken. Und wenn der Incentive größer ist, den ich dafür bekomme, als das, was ich sozusagen da verliere, ich möchte nie mehr von verlieren sprechen, weil es ist so wenig, aber dann macht es, glaube ich, Sinn, da mitzumachen. Und das Ganze muss komfortabel sein. Und wie wir denken, ist, wir denken immer in Schwarm. Ich brauche eine gewisse große Anzahl an Fahrzeugen, die jederzeit eingesteckt ist. Da wird dann der Einzelne irrelevant. Also wenn ich morgen eben geschäftlich unterwegs sein muss und mein Auto nicht eingesteckt haben kann oder es morgens mit 80% Akku oder was auch immer benötige, dann ist der Einzelne fürs Gesamtsystem nicht mehr relevant, wenn ich eine ausreichend große Verfügbarkeit habe von anderen. Und so kann, glaube ich, jeder seinen Mobilitätsbedarf decken, ohne davon sozusagen Nachteile zu haben. Ganz interessante Zahl vielleicht. Wir schaffen es mit unserem Charge Pilot. Wir haben ja so ein intelligentes System, Lastmanagement, Lademanagement. Und wenn wir sagen so im Schnitt, und schaffen wir es 30-70% die maximale Leistung zu reduzieren von großen Flotten, die benötigt wird, um die Fahrzeuge zu laden. Das heißt, ich lade eben nicht alle 100 Fahrzeuge zeitgleich, sondern eben von der Leistung her gesehen immer nur 30. Da kann ich natürlich Leistung reduzieren, ich kann das in der Zeit stretchen, ich kann einen nach dem anderen laden, gibt es ja verschiedene Strategien. Bei diesen 70% sehe ich keinerlei Auswirkungen auf den Mobilitätsbedarf in der Regel. Die stehen so lange, dass ich das einfach tun kann. Ich kann das verschieben, ich kann das ein bisschen stretchen. In der Arbeit stehe ich 8 Stunden, da muss ich nicht in einer Stunde, nachdem ich angekommen bin, voll sein. Und die paar Prozent, die das sein müssen, die können das gerne angeben. Und dafür steht auch genug Leistung zur Verfügung. Also ganz, ganz wichtig, den User mitnehmen, aufklären, zeigen. Es gibt da kein Entweder-Oder sozusagen, sondern beides ist machbar.
Ja, der bekannte Priority-Button, gell? Der ist immer wohl umkämpft in der Firma, dann wer den drücken darf.
Ja, wobei wir sagen müssen, wir hören, das ist ja ganz lustig, wir hören das natürlich immer, die Frage kommt in jedem zweiten Kundengespräch. Ich glaube, vielleicht täusche ich mich, aber mir ist keiner bekannt, der das nutzt bei uns. Es gibt keinen, der so priorisierte Ladekarten oder ähnliches nutzt. Und wir hatten, außer dass die Frage ganz am Anfang kommt, sobald das System in Betrieb ist, ist es verpufft. Und ich will mich auch gar nicht groß damit beschäftigen. Ich will einfach, dass das funktioniert. Und natürlich möchte ich in den Fällen dann irgendwann vielleicht auch mal sicherstellen, okay, ich muss um 11 wieder losfahren, da muss es vollgeladen sein. Aber das ist, der Bedarf dafür ist erstmal geringer, als man im ersten Moment denkt.
Ich glaube, wahrscheinlich sind es so Edge Cases, wo man sagt, er kommt irgendwie leer am Abend an, gell, am nächsten Morgen muss er gleich wieder voll losfahren. Aber dass es gar keiner drückt, bin ich doppelt überrascht.
Ja, waren wir auch.
Ich bin der Erste, der es drückt, aber gut.
Ja, man muss natürlich auch unterscheiden. Jetzt auch viel Corona natürlich, weniger Mobilität an sich. Und wer braucht das und wie oft brauche ich das? Aber ich sehe es von mir selber auch. Ich hatte noch nie, nicht einmal, ich lade hier auch im Büro, kann ich auch laden beim Arbeitgeber und das funktioniert super und ich hatte noch nie das Problem, dass ich nicht voll geladen war oder ähnliches.
Ja, spannend, ich will noch mal kurz auf die Fahrzeuge zurückkommen, weil die ja doch irgendwie Mittel zum Zweck in dem ganzen Fall sind. Also ich persönlich bin ein großer Fan vom Snack-Charging, dass man wirklich immer gemütlich, das haben wir schon mehrmals erwähnt, aber quasi, dass man gemütlich immer mit AC lädt und dadurch eigentlich nie schnell laden muss, weil das Auto einen großen Akku hat, mit dem man auch Langstrecken dann überwinden kann. Also auch sehr netzschonend das Ganze aufladen kann. Aber die Diskussion ist ja immer, diese riesengroßen Akkus zu haben oder halt lieber kleinere Akkus zu haben, die einfach auch nachhaltiger sind, weniger Ressourcen verbrauchen. Bist du jetzt Team kleiner, nachhaltiger Akku oder Team riesengroßer Akku, der halt durch die Welt kutschiert wird?
Sehr gute Frage. Also ich hatte ja vorher kurz erzählt, ich habe neben dem Auto auch noch einen Elektroroller. Und dieser Elektroroller hat genau 1 Kilowattstunde Batterie. Also im Verhältnis zu so einem Auto nichts. Damit kann ich so 2-mal zum Beispiel in die Arbeit fahren oder 3-mal ein bisschen in der Stadt rumgurken. So, das funktioniert super. Und da bin ich auch großer Fan von. Und ich glaube auch in der Stadt mit einem Auto mit 100 Kilowattstunden, 70, 80 Akku rumzufahren, das ist nicht immer zielführend. Ich glaube, man sollte nicht entweder oder hart sagen, sondern als Beispiel ein kleines Fahrzeug für einen Sozialdienst, der nur in der Stadt unterwegs ist, mit einer kleinen Batterie, ist sicherlich vollkommen ausreichend. Die fahren auch gar nicht so viele Kilometer. Last-Mile-Logistik ist auch so ein Beispiel. Die fahren wenig, gibt es ein Gros, dann gibt es ein paar Ausreiser auf dem Land, die mehr Strecke machen, aber im Schnitt fahren die sehr wenig. Da brauche ich keinen riesen Akku rumfahren. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo ich einfach Kilometer machen muss für meinen Job, für privat, wie auch immer. Ich glaube, da machen große Batterien Sinn und auch da muss man sich sozusagen, ich glaube, beides muss da sein, man muss sich Konzepte überlegen. Sicherlich ist auch die Elektromobilität an sich nicht das Allheilmittel für alles. Wir sollten wahrscheinlich den Verkehr in Summe reduzieren, Carsharing-Konzepte und so weiter nutzen. Ich glaube, da ist ein großes Potenzial und wenn man das schlau macht, dann hat, glaube ich, beides seine Berechtigung und dann ist auch beides in Summe nachhaltig.
Wir haben das Thema Vehicle to X sei jetzt mal schon mehrfach angesprochen oder Vehicle to Home. Denkst du, dass sich deine Einstellung vielleicht der Akkugröße hingegen ändern wird, wenn es mehr und vor allem wirklich mal praktikable Use Cases für das Thema Vehicle to X gibt, weil dann ist das Thema Pufferspeicher oder auch eine gewisse Größe natürlich schon von Bedeutung.
Guter Punkt, ja. Also ich würde mal so anfangen, der gängige Batteriespeicher, den ich zu Hause habe für eine PV-Anlage, heute, die sind auf jeden Fall viel kleiner als auch der kleinste E-Auto-Akku in aller Regel. Also ich habe mir jetzt wirklich den Keller vollgezimmert mit ein paar Batterien, aber das ist ja, sage ich mal, nicht der normale Case. Vorher hatte ich schon angesprochen, muss jetzt jeder für sich entscheiden, ob er einen 50 Kilowatt oder 45 Kilowattstunden Akku als riesig oder klein bezeichnet. Der reicht auf jeden Fall schon, um eine Woche meinen Haushalt mit Strom zu versorgen, falls ich den komplett leer machen würde aus meinem Auto. Das heißt, man muss ja auch ein bisschen die Relation sehen. Und wenn wir jetzt von Richtung Vehicle to Grid auch denken, also wirklich Netzstabilität gewährleisten, Arbitrage-Geschäfte, also PV-Strom zu laden, wenn er günstig ist, ihn vielleicht dafür abzugeben und einen gewissen Aufschlag für die eigene Pufferspeicherung sozusagen zu verdienen, dann ist es gigantisch, wenn man mal diese 15 Millionen Fahrzeuge bis 2013 nimmt und sagt, die haben irgendwie 50 Kilowattstunden. Dann sind wir ganz schnell bei 750 Gigawattstunden, die so ich zur Verfügung habe. Das ist enorm. Das sind Zahlen, also das ist Wahnsinn. Da kann man wirklich richtig viel auch mit anstellen, wenn man das geschickt macht. Ich glaube, mal so im Verhältnis, ich weiß nicht, ob sich da jemand was vorstellen kann, aber ich meine, wir haben an Leistung auch 6 Gigawatt zur Verfügung für Pufferspeicher in Deutschland. Wenn ich mal die 15 Millionen Fahrzeuge nehme und sage, jeder hat nur 11 kW an Leistung zur Verfügung, dann sind es 165 Gigawatt. Ich habe die Rechnung mal aufgemacht. Also eine enorme Leistung, die ich zur Verfügung habe. Die Spitze in Deutschland sind so 80 Gigawatt. Also mehr als das Doppelte. Wenn ich 15 Millionen Fahrzeuge mit 11 kW angeschlossen hätte und die entladen könnte mit 11 kW. Jetzt habe ich nie wahrscheinlich alle angeschlossen und dann gibt es auch Begrenzungen, Netz irgendwie Umspannpunkte und. Natürlich hat es Bedingungen, aber nur mal diese Größenordnung sich vorzustellen. Ich glaube, da kommt es letztendlich für Vehicle to Grid gar nicht so sehr darauf an, ob ich einen 30 Kilowattstunden Akku habe oder einen 100, sondern einfach durch die schiere Masse ist das Potenzial auf jeden Fall da und nutzbar. Und das sollte man auch nutzen, weil die meiste Zeit steht so ein Auto einfach eben rum.
Nee, du hast es auf den Punkt gebracht, das sind ja gigantische Zahlen und jeder Außenstehende fragt sich jetzt natürlich, warum nutzen wir das Ganze nicht, gell? Oder denkt sich, glaube ich, auch jeder, der einen Heimspeicher hat und das Auto vor der Garage steht, aber irgendwie den Strom nicht speichern kann. Und das hat er irgendwie vor ein paar Jahren mal angefangen, der Nissan Leaf, das war ja, glaube ich, auch euer erstes Testobjekt, glaube ich, wo die ersten Flotten damit ausgestattet worden sind. Aber woran hakt es jetzt wirklich? Ist es die Regulatorik hier in Deutschland oder in Europa? Oder sind es tatsächlich so die Kompatibilität der Fahrzeuge? Oder sind es die Ladestationen? Kannst du uns da noch so ein bisschen einblicken? Weil eigentlich sollten wir gleich loslegen damit. Ja.
Eigentlich sollten wir gleich loslegen. So hatten wir es, wie auch vorher kurz angesprochen, 2009 schon geplant. Dann kam doch noch der ein oder andere Herausforderung, die man vielleicht vorher noch angehen muss. Ich glaube, es liegt ein bisschen an allem. Natürlich, technisch ist es inzwischen möglich, leider oder meist im DC-Bereich. Es gibt jetzt auch, soweit ich weiß, ist die Norm für den CCS, dass man jetzt nicht mehr mit CHAdeMO, wie es ja bisher war, nur bidirektional laden kann, sondern auch mit dem CCS-Stecker. Das sind die, die man so in der Regel von den Autobahnraststätten und Co. kennt. Aber diese DC-Stationen sind einfach noch vergleichsweise teuer, die bidirektional verfügbar sind. Die meisten Fahrzeuge brauchen heute aber noch eine DC-Station, wenn sie überhaupt bidirektional ermöglichen, weil eben das Ladegerät oder der Inverter oder der Onboard-Lader, sagt man auch, der im Fahrzeug verbaut ist, der ist heute in der Regel nicht in der Lage, auch die Leistung sozusagen abzugeben. Deswegen muss ich das über eine Ladestation machen. Das macht alles ein bisschen teurer. Und da gibt es sicherlich noch Punkte, wo man ran muss. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, woran liegt es auch, warum machen die Hersteller das nicht, weil es, sobald das Fahrzeug das tut und nicht mehr die Ladestation, das Fahrzeug rückt sozusagen sehr nah ans Stromnetz. Da muss ich also Netzanschlussbedingungen beachten, wie muss sich das Fahrzeug verhalten, wenn Frequenzschwankungen, wenn irgendwelche Cases auftreten. Dazu muss ich wissen, wo bin ich denn gerade? Also bin ich in Deutschland, bin ich in Chile, bin ich in den USA? Das muss die Ladestation wissen, muss es dem Fahrzeug mitteilen. Also das ist alles noch, da muss man noch viel machen und bedenken. Deswegen heute im DC-Bereich, da arbeiten viele dran, auch bezahlbare Ladestationen auch jetzt auf den Markt zu bringen. Das gibt's auch. Aber dann kommt immer noch, du hast es auch angesprochen, der dritte Punkt, die Regulatorik. Was ist als Beispiel, wenn ich bei dir, ich habe vorher gehört, Tobi, du hast auch PV auf deinem Dach, wenn ich jetzt zu dir gehe und bei dir mein Auto volllade und danach fahre ich, weiß nicht wohin, zu mir nach Hause und nutze deinen PV-Strom, um eine Kaffeemaschine zu betreiben. Wie sieht es denn aus mit den ganzen Steuern, die da im Hintergrund fällig sind, EEG und so weiter und so fort? Also da gibt es noch Rahmenbedingungen, die man schaffen muss. Aber ich glaube, da wird sich viel tun in nächster Zeit. Die Bundesregierung hat da auch viel vor. Aber es ist sozusagen Regulatorik und technisch eher im Sinne von eskalierbar machen, wirtschaftlich machen, im Sinne von die Preise runterbringen. Aber das bedingt sie natürlich ein bisschen. Wenn ich es nicht im großen Stile verkaufen kann, heute anbieten kann, kann ich keine Skaleneffekte nutzen, dann ist es noch sehr teuer und umgekehrt. Also.
Aber wenn du sagst, Regulatorik fehlt, um einen mobilen Speicher quasi selber zu verwenden, reden wir da mehr von so 2 bis 3 Jahren oder kann es noch 10 Jahre dauern, bis man da wirklich Use Cases drauf bauen kann? Was ist so dein Bauchgefühl? Weil wissen tut es keiner natürlich, aber...
Nee, wissen tut es keiner. Ich hoffe ganz stark und ich sehe auch Tendenzen, dass es eher 2 bis 3 Jahre sind. Es gibt ja jetzt mehr und mehr, ihr verfolgt es wahrscheinlich auch in der Presse, auch Automobilhersteller, die ankündigen, die da Projekte machen, die das testen, die das sehen, dass das ein großen Mehrwert ist, den sie da auch liefern können. Und deswegen würde ich mal als Optimist auch von den 2 bis 3 Jahren ausgehen und nicht von den 10.
Aber jetzt wollen wir noch mal kurz auf das Thema AC oder DC reinspringen, weil das, glaube ich, interessiert ganz, ganz viele Leute, mich persönlich auch. Wo sehr Volkswagen hat ja so diesen Vorsprung gemacht oder auch Nissan ja damals schon irgendwie, dass DC einfach der Standard ist und dass die Ladestation halt das können muss. Aber jeder, der irgendwie hofft und selber elektrisch wird, denkt sich halt, das Auto soll das selber können, weil ich habe für den Onboard-Charger schon bezahlt und in die andere Richtung wird er das auch noch irgendwie hinbekommen. Oder die ersten Autos können das ja für so Vehicle-to-Load-Thematiken, irgendwie Ioniq 5, also ganz unmöglich scheint es nicht zu sein. Oder auch Sono Motors hier in München arbeiten ja auch genau an diesem Thema, dass man da wieder AC-Strom rausladen kann. Was denkst du, muss es AC sein, damit es massentauglich wird? Oder sind diese Bedenken mit der Netzproblematik, dass man es wirklich überall auch verwenden kann, so stichhaltig, dass es doch DC sein wird in Zukunft?
Ich meine, aber da bin ich kein ausgewiesener Fachmann, muss ich dazu sagen, aber meine Meinung dazu ist auf jeden Fall, es muss über AC gehen, meiner Meinung nach. Wie du es beschrieben hast, ich habe den Onboard-Lader schon, es macht einfach keinen Sinn, der ist ein bisschen größer, der ist ein bisschen schwerer, der ist ein bisschen teurer, wenn er auch bidirektional kann, aber alles im überschaubaren Maße. Und wir sehen, du hast es gerade angesprochen, Nissan, ich glaube Renault hat es auch schon angekündigt und wahrscheinlich noch der ein oder andere, gehen auch in diese Richtung und ich glaube, wir müssen auch in die Richtung gehen. Und dass das Fahrzeug weiß, wo es steht und dann gewisse Bedingungen erfüllen kann, ich glaube, auch das ist machbar. Die Hersteller haben große Erfahrung mit Sicherheitsregulatoriken und anderem. Da müssen sie auch gewisse Länderspezifika einhalten. Ich denke, das kriegen wir hin, aber es ist eben ein neues Feld. Es ist bei einem Verbrenner bisher ist das kein Thema. Da muss ich mich mit beschäftigen, da muss ich forschen, da muss ich das massentauglich machen. Ich glaube, dass es eher aus der Richtung noch hängt. Aber ich denke, dass das Dinge sind, die man lösen sollte und auch wird.
Jetzt hat Mobility also auch in den Medien eine ganz steile These, dass man sagt, fürs Elektroautofahren wird man in Zukunft mal bezahlt. Das hast du vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es sogar Negativpreise an der Börse gibt. Denkst du, das wird man bereits mit dem unidirektionalen, mit dem intelligenten Laden schaffen? Oder muss man wirklich, um Geld zu verdienen, wirklich aufs bidirektionalen Laden warten?
Also ich kann natürlich erstmal, das haben bestimmt auch viele Hörerinnen und Hörer mitbekommen, über die THG-Quote sehr einfach mein Fahrzeug heute schon anmelden bei einem Anbieter, der das dann bei der Bundesnetzagentur meldet, beim Bundesumweltministerium meldet. Und ich dafür einen Bonus bekomme, dass ich CO2 einspare. Da habe ich schon mal je nach Anbieter irgendwas 250 bis 350 Euro im Jahr. Schon mal ganz, ganz stolze Summe, wie ich finde. Danach gibt es sicherlich ganz viele Optionen. Wir sagen behind the meter, also wie ich mich selber optimieren kann. Aber damit Geld zu verdienen, ist schwierig. Das sind meistens Kostenersparnisse, aber die habe ich nicht ausgegeben, aber niemand, der mir was überwiesen hat. Und ich als Schwabe finde es natürlich auch besonders toll, wenn ich nicht nur was nicht ausgebe, sondern das auch in bar sozusagen oder überwiesen Geld bekomme. Und dafür muss ich dann schon den Schritt machen und netzdienliche Services anbieten oder Arbitragegeschäfte als Beispiel. Also Strom kaufen, wenn er billig ist oder wenn Bedarf ist an Speicher und ihn dann abzugeben, wenn Bedarf an Stromenergie ist. Wir haben mal ausgerechnet, vielleicht ganz interessante Zahl, dass ich so mit Vehicle to Grid und wenn ich da noch die THG-Quote draufrechnen würde, mal mit 350 Euro, dann komme ich auf etwa 1000 Euro je Fahrzeug im Jahr, die ich verdienen kann. Und das finde ich doch eine beachtliche Summe und ich tue dabei ja noch was Gutes. Ein Ding, was die Elektromobilität ja eben so stark macht, ist, dass sie ein Teil der Energiewende sein kann. Sie kann die Energiewende unterstützen, beschleunigen, sie kann Speicher zur Verfügung stellen. Und das kann für jeden Einzelnen, der dabei mithilft, auch noch ja, profitabel sein, wenn man so will.
Ja, das ist schon ein Wort, 1000 Euro, das ist am Stammtisch, erschlägt man da jedes andere Argument, glaube ich.
Absolut, da muss man doch die ein oder andere Runde wahrscheinlich bezahlen, wenn man das seinen Bekannten erzählt.
Die nächste Runde geht aufs Auto. Genau. Das ist auch mal, daran könnte ich mich gewöhnen.
Vehicle to Beer wäre das dann.
Ja, du hast vorhin Vehicle to Coffee aufgemacht, das habe ich mir gleich aufgeschrieben. Das ist das nächste große Ziel.
Genau, das war ja ein super Abriss. Ich glaube, zwar doch ein sehr technisches Thema, aber ich glaube, jeder konnte es durch seine super Erklärung jetzt verstehen, quasi, wo wir da aktuell stehen und wo es auch, wie spannend eigentlich die Zukunft sein wird die nächsten Jahre. Auf die können wir uns, glaube ich, alle freuen, was da einfach für spannende Autos noch auf den Markt kommen werden und sich einfach neue Geschäftsmodelle entwickeln werden. Oder jetzt bereits heute ja schon da sind, das zeigt ja auch schon. Also ganz interessant. Sebastian, wir haben zum Ausklang immer noch so ein paar A- oder B-Fragen, die du ganz spontan beantworten kannst, gerne mit einer kleinen Anekdote. Und ich würde einfach mal anfangen, der Lukas kann dann gleich weitermachen. Ja. Es bezieht sich jetzt nicht aufs bidirektionale Laden, sondern aufs normale Laden. Okay. Nämlich die erste Frage, DC oder AC?
AC.
Das ging schnell.
Muss ich auf nichts warten, kann ich einfach machen, während ich in der Arbeit bin, während ich zu Hause auf meinem Sofa sitze. Dauert sozusagen 3 Sekunden. Einstecken, laden, wieder losfahren.
Wenn du das Auto einstecken müsstest, welches wäre es denn dann? E-Up oder ein EQS?
Ja, da muss ich natürlich ein EQS sagen, als doch finde ich schon cool, begeistert mich, bin Technologie begeistert. Wobei ich dazu sagen muss, wir haben auch ein E-Up in der Flotte hier, auch ein total cooles Auto für die Stadt, super gut. Aber so ein EQS würde mich schon interessieren.
Ein EQS in der Flotte wäre natürlich gutes Employer Branding und gute Werbung für neue Mitarbeiter.
Absolut. Und wir sind auch, ja, genau.
Aber auch schlecht für die Preispolitik. jetzt wissen wir alle, dass du Tesla fährst und da ist das Laden ja grundsätzlich recht einfach. Wenn du nicht mit einem Tesla unterwegs bist, an der Ladesäule, wie authentifizierst du? Mit Ladekarte oder mit einer App?
Tatsächlich benutze ich meistens, ich habe auch eine Ladekarte und benutze die auch meistens. Genau.
Genau, dann ganz spannende Frage, noch vielleicht aus der alten Zeit. Gratis bei Aldi laden oder teuer bei Ionity?
Ui, das kann ich gar nicht beantworten. Ich glaube,
weder noch.
Weil ich der Arzt ja gesagt, nee, irgendwo muss ich ja meinen Strom herbekommen. Ich glaube, ich würde auf Ionity schwenken, weil die natürlich doch an der Autobahn sind und ich lade eigentlich nur wirklich schnell und so, wenn ich an der Autobahn unterwegs bin. Deswegen Ionity.
Jetzt ist bei mir die nächste Frage, Taycan oder Model S?
Er macht es mir schwer. Na, Taycan.
Auch wieder den Patriotismus.
Nee, gar nicht, sondern finde ich aber ein cooles Auto, muss ich zugeben. Gefällt mir, es ist sehr außergewöhnlich und bin auch schon ein, zwei Mal gefahren und begeistert mich auch sehr. Kenne ich nicht so gut wie Model S, vielleicht auch deswegen.
Wenn du ins Auto reinspringst und eine längere Fahrt machst, setzt du dich im Vorfeld mit der Route auseinander oder fährst du einfach drauf los und schaust, wo du rauskommst?
Ich sollte mich mit der Route auseinandersetzen, weil ich eine ganz furchtbare Orientierung habe. Ich finde nichts, aber ich muss sagen, ich tue es trotzdem nicht, sondern ich gebe es einfach in mein Navi ein und hoffe, dass mein Auto mich dahin bringt. Und bisher hat es auch gut geklappt.
Na, dann man merkt, dass du kein Volkswagen fährst. Letzte Frage, Sebastian. Reichweitenangst oder Punktladung mit 0 Kilometer, wenn du wieder in München ankommst?
Punktlandung mit 0 Kilometern, vielleicht kleine Anekdote, die neuen Versicherungen, gibt es ja spezielle E-Auto-Versicherungen, die machen es einem auch leicht, die bieten dann nämlich auch den Service an, dass wenn man vergessen hat zu laden, kommen sie und laden dich auf, aber ich habe es noch nie gebraucht, aber...
Nee, ich bin gespannt, ob sich das verändert mit dem anstehenden Nachwuchs. Ob da die Verantwortung so groß ist, dass man sich da doch noch ein bisschen Spielraum öffnet.
Das mag gut sein.
Super, Sebastian. Vielen lieben Dank für deine Antworten. Wir sind durch. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Expertise. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und genau, immer gern bei der Mobility House vorbeischauen. Das darf auch gesagt sein.
Absolut, wir freuen uns über jeden, der bei der Sache mitmachen will. Vielen Dank euch beiden für die Zeit und genau, bis zum nächsten Mal beim Laden.
Gute Fahrt und alles Gute für die Zukunft. Ciao.
Dankeschön, ciao.
Sebastian, ciao.
Ciao, ciao.